Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Krebs ist eine der häufigsten Todesursachen. Manche Menschen bekommen ihn im Alter, andere schon in ihren 20ern oder 30ern. Warum? Daran forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon lange. Ich bin Nina Bust-Bartels und bei uns im Hörsaal geht es heute um den Einfluss, den unser Lebensstil darauf hat, ob und wann wir an Krebs erkranken.
Wie groß ist der Beitrag der Umwelt auf Krebserkrankungen? Wie kann denn das sein, dass unser Genom überhaupt verändert wird? Also was sind denn da die Mechanismen? Und kann es tatsächlich sein, dass wir, wie unser Genom funktioniert, von außen beeinflussen können? Haben Sie sich zum Beispiel schon mal die Frage gestellt, warum Elefanten oder Blauwale fast keine Mutationen haben?
Matthias Heikenwälder ist unser Redner heute im Hörsaal. Er ist Molekularbiologe am Universitätsklinikum Tübingen und er forscht daran, welchen Einfluss chronische Entzündungen im Körper auf die Entstehung von Krebs haben. In seinem Vortrag erklärt er, wann unser Lebensstil, also zum Beispiel was wir essen oder wie viel wir uns bewegen, zu Krebs führen kann. Gehalten hat er seinen Vortrag am 21. Januar 2025 im Rahmen der Reihe Nature Nurture, das Zusammenspiel von Genen und Umwelt. Die Vortragsreihe ist Teil des Studium Generale an der Universität Mainz. Und sein Vortrag heißt Chronische Entzündungen, fehlgeleiteter Metabolismus und Krebs. Wie Lifestyle unsere Genexpression und Ansprechen auf Therapien verändert.
So, zuerst mal möchte ich mich herzlichst bedanken für die Einladung, heute hier zu sein. Ist genau umgekehrt, es ist sehr schön, hier zu sein, einen Vortrag geben zu dürfen. In der heutigen Zeit ist unglaublich viel passiert und es ist eine sehr aufregende Zeit. Wir befinden uns in dem sogenannten postgenomischen Zeitalter. Wie ich noch Student war, hat sich herausgestellt, dass wir gedacht haben, wenn wir alle Gene sequenzieren, des menschlichen Genoms und von verschiedenen Spezies, dass wir alles erfahren werden über Erkrankungen. Dann hat sich herausgestellt, dass es 20.000 bis 25.000 Gene gibt, die wir untersuchen müssen und viele andere genetische Strukturen in unserem Genom, die diese Gene beeinflussen, die mit diesen Genen wechselwirken. Und wir dachten, wenn wir das ordentlich sequenzieren, abgesehen davon, dass wir bis jetzt noch nicht mal 10% dieser Gene verstehen, dann verstehen wir das Geheimnis des Lebens. Dann haben wir als Mediziner und Forscher versucht, die genetischen Mutationen, die wir sequenzieren können, mit Erkrankungen zu korrelieren. Also wir haben bestimmte Gene identifiziert, die eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Krebsentstehung untermauern. Die Damen unter Ihnen werden die BRCA1-2-Gene kennen, die, wenn sie in doppelter Form, also als BRCA1-2-Homozygote-Mutations auftreten, eine große Wahrscheinlichkeit bringen, dass sie an Brustkrebs oder Krebs in der Zervix erkranken können. Und wir dachten, dass wenn wir diese genetischen Mutationen besser verstehen und korrelieren können, auch in großen Studien und erst jetzt beginnen in Deutschland die richtig großen Studien, dass wir dadurch dann viel besser verstehen, wie Erkrankungen mechanistisch passieren und wie wir diese behandeln können. Und jetzt hat sich aber herausgestellt in den letzten 10 Jahren, dass das nicht unbedingt so der Fall ist. Wir kennen viele Gene, wir können viele Korrelationen generieren, aber wir können nicht wirklich verstehen in den meisten Fällen, warum Erkrankungen entstehen und warum trotz einer Mutation eine Erkrankung entstanden ist oder trotz des Fehlens einer Mutation eine Erkrankung entstanden ist. Und es hat sich eben herausgestellt in den letzten, ich würde sagen, 15 Jahren, dass es neben der genetischen Komponente noch sehr, sehr viele andere Komponenten gibt, die Krebserkrankungen bewirken. Und ich möchte heute mit Ihnen diese anderen Faktoren ein bisschen besprechen und werde mit Ihnen gleich ins kalte Wasser springen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie wir selber die Krebsentstehung beeinflussen können. Und ich sage nur beeinflussen können. Wir können sie nicht lenken oder leiten. Und es gibt sehr viele Genetiker, die sagen, dass wir nicht von den Genen geleitet werden, sondern wir lenken und leiten die Gene selber. Wie groß ist der Beitrag der Umwelt auf Krebserkrankungen? Und wir werden heute unterschiedliche Erkrankungen in dieser Sparte uns anschauen, epidemiologisch uns anschauen. Und ich werde auch zum Schluss noch darüber ein bisschen berichten, wie wir in der Forschung versuchen, diesen Aspekt Umwelt und in dem Fall Lebensstil in unsere Forschung einbringen zu können. Dass wir, wenn wir uns den Beitrag der genetischen Komponenten und der Umweltkomponenten anschauen, so ist es, dass wir heutzutage denken, dass 90% Umweltfaktoren einen großen Einfluss darauf haben, ob und welche Krebserkrankungen entstehen. Es gibt natürlich, und das ist unbestritten, genetische Erkrankungen, die so stark sind, dass sie entweder schon im jungen Alter bei Patientinnen und Patienten auftreten können, bei Kindern. Kinderkrebs ist eine der Erkrankungen, wo es im Regelfall Mutationen gibt, die so dominant sind, dass sie sich durchsetzen und zu Krebserkrankungen führen bei Kindern, die ein halbes Jahr alt sind, 2 Jahre alt sind, 3 Jahre alt sind. Und das sind in der Regel sehr aggressive Tumoren. Deswegen wachsen sie auch so schnell und deswegen treten sie so früh auf. Hier habe ich abgebildet, welche unterschiedlichen genetischen Krebserkrankungen aus diesen starken Mutationen entstehen. Es stellt sich aber raus, dass der Großteil der Mutationen, die wir dann haben, die akquirieren wir nach unserer Geburt. Das bedeutet also, ein Großteil der Mutationen, die wir in uns tragen als Erwachsene, sind nicht Mutationen, die vererbt sind, sondern es sind Mutationen, die wir in unserem Leben angeeignet haben. Also, um das zusammenzufassen, in etwa 90% der für die Krebsentstehung benötigten genetischen Veränderungen erwerben wir erst im Laufe unseres Lebens. Und wenn wir uns die Umweltfaktoren nochmal kurz anschauen, die dafür eine wichtige Rolle spielen, so ist es schon sehr interessant zu sehen, dass das in der Tat lebensbedingungsrelevante Trigger sind. Also wir haben hier zum Beispiel die Art der Diät, die nicht zu verwechseln ist mit Obesitas, der Fettleibigkeit. Die Fettleibigkeit ist eine Konsequenz unserer Diät, hat aber ganz andere Mechanismen, wenn es darum geht, Krebs zu triggern. Tabakosmoking, also Rauchen, ist immer noch ein extrem großes Problem. Und das zeige ich Ihnen gleich nachher, der größte Trigger. Und es stellt sich heraus, dass dieses sogenannte Vapen oder dieses Electric Smoking nicht zu unterschätzen ist. Wir haben noch gar keine richtigen Werte über ein Jahrzehnt oder länger. Wir wissen, dass einige Inhaltsstoffe Lungenfibrose induzieren können. Wir wissen, dass einige Inhaltsstoffe Entzündungserkrankungen in der Lunge induzieren können. Wir haben absolut keine Ahnung, wie diese Stoffe sich systemisch im Körper verbreiten, welche Erkrankungsbilder sie beeinflussen. Und wenn Sie heute in der U-Bahn fahren, in der Straßenbahn oder im Zug, dann sehen Sie sicher sehr viele junge Leute, die diese Zigaretten rauchen. Es gibt wissenschaftliche Studien, die darauf hinweisen, dass das Potenzial für eine Krebserkrankung da ist. Aber wir haben einfach noch keine Erfahrungswerte, weil die Zeit zu kurz ist, das anzuschauen. Ich persönlich denke jedoch, dass das noch ein gröberes Problem werden könnte in den nächsten 1 bis 2 Jahrzehnten, weil auch die Inhaltsstoffe nicht ganz so überprüft worden sind, wie sie normalerweise zu überprüfen sind. Und normalerweise ist es so, dass zuerst das Problem auftritt und dann versucht man kausal dem auf den Grund zu gehen. Also ganz wichtig, dass diese Veränderungen für Krebserkrankungen wirklich in den meisten Fällen erworben werden. Das heißt, sie werden erworben durch unser Leben, durch unseren Lebensstil, durch Interaktionen mit sogenannten Karzinogenen oder sogenannten Krebsförderern. Und ich werde Ihnen heute auch erklären, was der Unterschied zwischen einem Karzinogen ist, einer Substanz, die direkt unser Genom beeinflusst, mutiert, und Krebsförderern, die über chronische Zeit dazu beitragen, dass sich unser Genom verändert. Und jetzt werfe ich Sie mal gleich ins kalte Wasser mit einem Beispiel. Eine Studie, die vor 20 Jahren publiziert wurde, aber eine Studie, die damals schon vor 20 Jahren das vorausgesagt hat, was jetzt vorausgesagt wird und wo die kühnsten Prophezeiungen im Sinne von Zahlen jetzt schon übertroffen werden. Folgende Studie wurde gemacht. Wir können ja heute mit Patientenmaterial aus sogenannten Paraffinblöcken, das sind also Gewebe, die in einer wachsartigen Struktur konserviert werden. Wir können also diese Gewebe von Patienten, die zum Beispiel vor den 1940 Jahren geboren sind, heute mit unseren modernen Technologien analysieren. Das bedeutet, dieser Paraffinwachs, in dem ein Gewebe drinnen ist, das kann man stanzen und man kann aus dieser Stanze Material gewinnen und das mit heute modernsten Technologien, sofern das Gewebe noch nützlich und gut in Struktur ist, DNA-Struktur und RNA-Struktur, untersuchen. Und das hat man gemacht in dieser Studie und hat das verglichen, und zwar Folgendes hat man gemacht. Man hat Gewebe verglichen von Frauen, die vor 1940 geboren worden sind, und Frauen, die nach 1940 geboren worden sind und dann 50 Jahre alt geworden sind oder 60 oder 70. Und man hat eine genetische Analyse gemacht. Und dann hat man herausgefunden, da gibt es Brustkrebspatientinnen, die die identische genetische Mutation haben. Also genetisch waren die Samples, also die Gewebe aus den vor 1940 geborenen Patienten und nach 1940 geborenen Patientinnen, identisch. Und dann hat man sich die Frage gestellt, gibt es einen Unterschied in der Dynamik der Erkrankung, wenn eine Frau 1940 oder vor 1940 geboren wurde und nach 1940? Und die Idee dahinter ist, dass unser Lebensstil sich geändert hat, vor 1940 mit 1970 geboren, 1960 geboren, 1955 geboren. Und was sich da herausgestellt hat, dass das Risiko, bis zum 50. Lebensjahr an Brustkrebs zu erkranken, mit dieser sehr aggressiven Mutation oder Kombination von Mutationen, bei in etwa 24% lag. Dass jedoch bei den Patientinnen, die nach 1940 geboren worden sind, bei identischer genetischer Struktur, das Risiko sich fast verdreifacht hat auf 67%. Und die Autoren sind dann zu dem Schluss gekommen, dass in der Tat Physical Exercise, also Bewegung, and lack of obesity in Adoleszenz, also das Nichtvorhandensein von Fettleibigkeit, damit assoziiert waren, dass man erst den Brustkrebs später bekommen hat. Das ist eine relativ große Studie in einem sehr renommierten Journal in Science und die wurde publiziert vor jetzt 22 Jahren. Und das wurde in Science publiziert damals, weil das eines der ersten Publikationen war, die tatsächlich darauf hingewiesen haben, dass man bei gleicher genetischer Voraussetzung, aber unterschiedlichem Lebensstil, den man dann auch molekularbiologisch nachweisen konnte in den Patientinnen, einen relativ großen Unterschied sehen konnte. Und das zeigt hier auch wieder, dass Lifestyle und Umwelt Krebserkrankungen, und zwar erbliche Krebserkrankungen, stark beeinflussen können. Wir wissen heute, dass Krebs häufiger wird und ich habe schon darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Fettleibigkeit eine der, sage ich mal, pandemischen Erkrankungen der heutigen Zeit sind, die die Wahrscheinlichkeit einer Krebsentstehung mit unterschiedlichen Mechanismen, auf die ich heute ein bisschen eingehen werde, erhöhen wird und schon erhöht. Und spannend dabei ist, dass die also 2010 ausgegebenen Voraussagungen oder Berechnungen für die Inzidenz von Fettleibigkeit heute schon weit übertroffen sind. Das heißt, wir sind schon über den Zahlen 2025, die man für 2035 berechnet hätte. Und das gilt interessanterweise nicht nur für Industriestaaten, sondern es gilt auch für Länder, die wir vor einigen Jahren nicht als hochentwickelt angesehen haben, die sich natürlich jetzt entwickelt haben und deren Lifestyle sich verändert hat. Als sozusagen eine Errungenschaft der Modernisierung verändert sich natürlich auch der Lifestyle. Das heißt, also Produkte aus der Industrie, Ernährungsprodukte, ich rede jetzt von der sogenannten Western Diet, von der McDonald's Diet, geringe Bewegung, das Zuführen von hohen Kalorienmengen in kurzer Zeit, das sind alles Dinge, die mit unserer heutigen Gesellschaft zusammenhängen und deswegen gibt es in China, in Indien einen unglaublichen Anstieg an Obesitas und dementsprechend, also Fettleibigkeit und dementsprechend auch Krebsinzidenz. Wir wissen auch, dass für meine Generation, also ich bin jetzt schon fast 50, aber auch für die Jüngeren, die heute im Hörsaal sind, jeder zweite von diesen wird in irgendeiner Art und Weise in seinem oder ihrem Leben mit einer Krebserkrankung konfrontiert sein. Es ist ein bisschen höher bei Männern als bei Frauen. Das zeigt aber auch oder es wirft auch noch mehrere Fragen auf, die gesellschaftspolitisch gar nicht so uninteressant sind, auf die ich heute nicht so eingehen werde. Aber die Stigmatisierung eines Krebspatienten ist eigentlich gar nicht mehr heutzutage korrekt. Denn wenn Sie heute mit Medizinstudenten sprechen, aber auch mit Medizinern, und Sie schauen sich an im Anatomiekurs Menschen, die ihrem Körper der Medizin gespendet haben, deren Status als krebsfrei galt, wenn aber dann eine anatomische Untersuchung im Detail gemacht worden ist, sieht man, dass diese Menschen in irgendeiner Art und Weise schon chronisch mit einer Krebserkrankung, sei das jetzt maligne oder nicht maligne, leben. Das heißt, die Definition, was ist eigentlich ein Krebspatient oder was bedeutet krebskrank, ist heute eine sehr, sehr relative Definition, denken wir. Denn wir denken, dass umso älter man wird, es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, mit Krebs zu leben. Also jeder zweite von uns, also von meiner Generation und auch von der Generation, die jünger ist als ich, wird im Laufe des Lebens in irgendeiner Art und Weise an Krebs erkranken. Hier haben wir jetzt nochmal die Krebsrisikofaktoren aufgelistet. Ich hatte darauf hingewiesen, dass Rauchen noch immer der höchste Trigger ist. Wir haben aber Übergewicht und wir haben auch ungesunde Ernährung. Übergewicht, werde ich kurz darauf eingehen, hat eine ganz andere Art, Krebs zu induzieren. Bei Übergewicht haben Sie unterschiedlichste Probleme. Beim Übergewicht bedeutet das, dass das Fettgewebe massiv zunimmt. Sie verändern Ihren Hormonhaushalt, da bestimmte Hormone, die aus dem Fettgewebe kommen oder die, weil es viel Fettgewebe gibt, produziert werden, verändern den Hormonhaushalt des Körpers. Und Fettgewebe hat auch noch eine andere Funktion. Es bindet lipophile Hormone. Das bedeutet, bei Schwangerschaft, bei einem erhöhten Body Mass Index, da gibt es das Problem, dass bestimmte Hormone, die zirkulieren, nicht mehr im Körper zirkulieren, sondern im Fettgewebe abgelagert werden. Das heißt, es kommt zu einer Disharmonie der natürlichen Verteilung, der physiologischen Verteilung von Hormonen. Diese Veränderung des Hormonzyklus und der Hormonlevels bewirkt auch, dass bestimmte Zellen ihren normalen Teilungsrhythmus verlieren, sich schneller teilen, nicht kontrolliert teilen. Die Hormone beeinflussen auch die Kapazität von Zellen, Schädigungen zu reparieren. Und so akkumuliert sich ein Risiko bei Übergewicht mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken. In der heutigen Zeit gibt es noch ein Phänomen. Es gibt eine Adipositas, die Sie im Body Mass Index nicht sehen. Also es gibt Menschen, die jetzt keine unglaublich große Gewichtszunahme haben, aber die bestimmte Organe, wie zum Beispiel der Leber, eine unglaubliche Verfettung aufzeigen. Man spricht von sogenannten Lean-Fettleber, also von der Fettleber bei Patienten, die eigentlich dünn sind. Und so gibt es auch andere Organe, wo das der Fall ist. Das heißt, wir bekommen immer mehr und mehr auch ganz unterschiedliche Anomalien. Vor 20 Jahren hätte man sich das nicht vorstellen können, dass es Patienten gibt, die von außen lean sind, also dünn, aber deren bestimmte Stoffwechselorgane verfettet sind. Und in diesen verfetteten Stoffwechselorganen gibt es dann auch ein erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken. Es gibt Pathogene, auf die ich eingehen werde. Das Hepatitis B und C-Virus ist das Virus, das zu den meisten Krebserkrankungen weltweit führt. Das ist aber nicht etwas, was uns direkt jetzt betrifft, denn das ist vor allem in den ostasiatischen Ländern wie China ist das ein sehr großes Problem. In Deutschland ist das ein eher reduziertes Problem. Wir haben Helicobacter pylori als Bakterium, als potenziell pathogenes Bakterium, das zu Polypen und auch zu gastrointestinalen Tumoren führen kann. Und wir haben auch das humane Papillomavirus, welches in Deutschland identifiziert wurde. In Deutschland wurde eine Vakzinierung dagegen erfunden von Harald Zuhausen, der dafür auch den Nobelpreis bekommen hat. Trotzdem in Deutschland werden nur 40% aller Frauen oder Mädchen geimpft. Ich kann nur sagen, dass schön langsam auch jetzt junge Männer geimpft werden. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass diese Idee, dass eine Impfung nur dann möglich ist, in einem Zeitraum, wo es noch keine sexuellen Aktivitäten gibt, einfach nicht korrekt ist. Die Impfung gegen HPV kann auch durchgeführt werden in erwachsenen Personen und hilft auch noch, die Immunantwort gegen das humane Papillomavirus zu induzieren und zu stärken. Denn im Endeffekt, das ist, was die Vakzinierung macht. Die Vakzinierung aktiviert das angeborene Immunsystem, dieses Virus zu eliminieren. Und dann gibt es hier noch einige andere well-known, sage ich jetzt mal, Krebsrisikofaktoren. Bewegungsmangel, ein Thema, das immer wichtiger wird. Also schon alleine sich nicht zu bewegen, hat erhöht das Risiko. Und sich zu bewegen kann unter Therapie das Risiko reduzieren, es kann die Effizienz einer Krebstherapie verbessern. Das sind alles so Dinge, wie man so gesagt hat, die Oma hat gesagt, iss was Gescheites, geh an die frische Luft und beweg dich. Und in der Tat, wenn man sich molekularbiologisch anschaut, was da passiert auf Level des Immunsystems, auf metabolischer Seite, auf epigenetischer Seite, ich werde darauf zurückkommen, das ist schon beeindruckend, was wir selber als Menschen machen können. Jetzt wollte ich nur kurz zusammenfassen, dass unterschiedliche Faktoren können sowohl unser Erbgut als auch die Expression unserer Gene selber beeinflussen. Die Ernährung kann unser Erbgut beeinflussen und die Genexpression. Toxine können unser Erbgut beeinflussen und die Genexpression. Also die Genexpression bedeutet, dass aus den Genen eine mRNA transkribiert wird und aus der mRNA ein Protein. Und wir benötigen diese Proteine, um zu funktionieren. Manchmal benötigen wir auch die RNAs, um zu funktionieren. Dann gibt es Stress in Zellen, ein sogenannter zellulärer Stress, also Stress in Organellen. Sie wissen, dass unsere Zelle aus, sage ich mal, kleinen Fabriken besteht. Und wenn diese Fabriken gestresst sind, dann ist der generelle Stress in einer Zelle, kann sich so weit ausufern, dass die DNA-Maschinerie nicht mehr gut funktioniert, sich nicht mehr selber gut reguliert und korrigiert. Und dann kann es zu Punktmutationen oder zu Mutationen kommen, die dann zu Krebs führen können. Und, das ist etwas, auf das ich heute eingehen möchte, die Entzündungen, chronische Entzündungen. Chronische Entzündungen sind die stärksten Krebsförderer in der heutigen Zeit. Eigentlich sind chronische Entzündungen ja dazu da, dass sie dem Gewebe helfen sollen, sich zu regenerieren. Aber es stellt sich heraus, dass wenn diese Entzündungen nicht akut sind, sondern chronisch, und es gibt genug Beispiele, die ich Ihnen heute bringen kann, dass es zu chronischen Entzündungen kommen kann durch unseren Lebensstil, dann stellt sich heraus, dass diese chronischen Entzündungen entweder, also indirekt durch Epigenetik oder direkt durch Beeinflussung der DNA-Reparatur das Erbgut beeinflussen können. Die WHO hat vor kurzem eine Rechnung gemacht und hat gesagt, dass wir in etwa 50% aller Krebserkrankungen, die wir heute haben, durch die Veränderung unseres Lebensstils präventieren können. Und deswegen ist das Wort Prävention jetzt ein sehr, sehr wichtiges Wort in der Krebsforschung geworden, auch in der Klinik. Das Problem nur bei Prävention ist, das ist auch, eine menschliche Schwäche, dass man erst dann beginnt, sich mit einem Problem zu beschäftigen, wenn das Problem da ist. Das lernen wir von unserer Politik. Meistens ist es in der Politik so, dass es dann, wenn das Problem da ist, nicht mal richtig bearbeitet wird. Hier ist es so, wie kann man einen jungen Menschen dazu bringen, dass Prevention sexy ist? Also sich gesund zu ernähren, kein Übergewicht zu haben, sich zu bewegen, nicht zu rauchen, sich zu protecten, was zum Beispiel UV-Strahlung betrifft, sich vakzinieren zu lassen und keine Drogen zu nehmen, nicht viel zu rauchen und so weiter, nicht viel Alkohol zu trinken. Das korreliert manchmal nicht so gut. Es gibt natürlich auch in Amerika, ist es auch so in Europa, diese Ströme, wo also Leute nur noch absolut gesund leben und auf alles schauen. Das ist vielleicht auch nicht der richtige Weg. Aber dieses Nachdenken, wie man mit seinem Körper umgeht, ist, glaube ich, bis jetzt, und auf das gehe ich zum Schluss ein, in der Erziehung unserer Kinder, und ich weiß das, weil ich habe 4 davon, nicht einhergegangen. Jeden Tag 1 Stunde Sport gibt es in Deutschland zum Beispiel nicht, in der Schule. Jetzt gibt es aufgrund dieses Know-hows, also ich sage jetzt, wenn wir unser Wissen anwenden würden, gibt es tatsächlich Krebserkrankungen, die Sie zu 100% vermeiden können. Und wenn wir nach Afrika schauen, aber auch wenn wir nach Europa schauen, ist zum Beispiel das Zervixkarzinom durch das humane Papillomavirus induziert eine der Krebserkrankungen, die man durch eine Impfung zu 100% verhindern könnte, zu 100%. Und es stellt sich heraus, dass HPV übrigens eine Koinfektion bei vielen anderen Krebserkrankungen ist, nicht nur beim Zervixkarzinom, und dass das noch ein Thema sein wird, wie man sozusagen gerade diese Tumoren, von denen man weiß, dass man sie verhindern kann, wie man das besser in die Bevölkerung bringt, sich zum Beispiel impfen zu lassen. Da gibt es viele andere Erkrankungen, auf die ich heute nicht eingehen möchte, aber es gibt tatsächlich eine große Anzahl von Krebserkrankungen, die wir vermeiden können. Infektionserkrankungen, die zu Krebs führen, können wir auch vermeiden. Ich habe kurz schon Hepatitis B und C-Virus besprochen, humane Papillomaviren, Helicobacter pylori, und wir haben natürlich auch noch andere Koinfektionen, die Krebserkrankungen treiben können. Epstein-Barr-Virus ist zum Beispiel eins dieser Koinfektionen. Jetzt habe ich Ihnen so ein bisschen eine Einführung gegeben. Jetzt fragen Sie sich sicher, wie kann denn das sein, dass unser Genom überhaupt verändert wird? Also was sind denn da die Mechanismen? Und kann es tatsächlich sein, dass wir, wie unser Genom funktioniert, von außen beeinflussen können? Und geschichtlich ist es ganz interessant, denn Sie werden sicher von Lamarck gehört haben, also Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet Chevalier de Lamarck. Lamarck werden Sie kennen. Die Evolution nach Lamarck. Und vor so, ich würde sagen, 20 Jahren oder vor mehr als 30 Jahren, wie ich noch in der Schule war, war das sozusagen so, dass der Antidot zu Darwin. Die Evolutionstheorie von Darwin war so, also das war die richtige Evolutionstheorie, was ja auch stimmt. Selektion, die Arten sind entstanden von gemeinsamen Arten. Es gibt nicht Urformen, wie das Lamarck dachte, und dass man sich etwas aneignen kann und diese Aneignung dann vererben kann. Und das war vor 30 Jahren, 35 Jahren, war das sozusagen noch gang und gäbe, wo man gesagt hat, also Lamarck, das war halt einer der Gründer von einer sozusagen Evolutionstheorie, die halt nicht gestimmt hat. Und zuerst mal hat Lamarck gesagt, dass jedes Tier eine Urform hat. Das heißt also, dass nicht die Tiere von gemeinsamen Stammbäumen entstanden sind, sondern jedes Tier hat eine Urform, und diese Urform hat sich dann weiterentwickelt. Und ich habe da ein sehr plakatives Beispiel einer Giraffe, die einen kurzen Hals hat, und die hat sich halt gedacht, ich muss ein bisschen größer werden, also strecke ich mich ein bisschen. Und umso öfter sich die Giraffe gestreckt hat, umso besser wurde dann die Länge des Halses vererbt genetisch irgendwie. So hat sich das der Lamarck vorgestellt. Und natürlich hat das alles nicht gestimmt. Also dass zum Beispiel der Gebrauch bestimmter Organe zu der Ausprägung führt und der Nichtgebrauch von bestimmten Organen zu einer Deformation der Organe, also sozusagen dem Weitergeben an die Nachfolge. Aber was doch gestimmt hat, ist, dass erworbene Eigenschaften an die Nachkommen vererbt werden können. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt natürlich in der Embryogenese schon diese Beispiele. Es gibt heutzutage leider negative Beispiele. Also wenn Sie eine Patientin haben, die an chronischer Hepatitis leidet mit Ätiologie chronischer Alkoholkonsum, so verändert sich das Erbgut und zwar nicht nur die DNA, sondern die epigenetische, und ich zeige Ihnen das gleich, die epigenetische Signatur der DNA. Und diese epigenetische Signatur wird vererbt. Und als Folge dessen haben Kinder dieser Mutter ein massiv erhöhtes Risiko, an Leberfibrose zu erkranken, wenn sie geringe Mengen an Alkohol trinken. Also sehen Sie, dass aufgrund des Lebensstils der Mutter das Kind eine andere genetische Struktur hat, Folgen, die eine biologische, zum Beispiel Sensitivität in Bezug auf Alkohol als Folge haben können. Wie funktioniert diese epigenetische Veränderung? Die epigenetische Veränderung funktioniert, dass sie bestimmte Strukturen der DNA, und zwar nicht die Nukleinsäuren selber, also die Informationsträger, sondern ich sage das jetzt mal, die Schachteln oder die Strukturen, in denen diese Informationen drinnen sind, die sogenannten Histone, um die die DNA gewickelt ist, damit sie kompakt bleibt, die werden verändert. Und wenn diese Strukturen verändert werden, dann machen die auf oder sie machen zu oder sind unter bestimmten Bedingungen nicht aufmachbar oder nicht zugänglich. Man spricht von Repression of Gene Expression, Silencing of Gene Expression, also es wird reduziert oder es wird etwas aktiviert und dann haben Sie plötzlich eine Veränderung der Genexpression. Das heißt, die genetische Information ist identisch, aber wie und wann diese genetische Information gelesen wird, das ist unterschiedlich. Und das sind epigenetische Mechanismen, die Auswirkungen auf Gesundheitsverläufe haben können, wie zum Beispiel Krebs, Diabetes, kennt man schon, psychische Störungen, Autoimmunerkrankungen und das sind tatsächlich vererbte Parameter, die während der Lebenszeit der Mutter oder des Vaters angeeignet werden und dann so vererbt werden können. Also so gesehen hatte Lamarck so ein bisschen recht, nicht immer, aber so ein bisschen. Und natürlich hatte dann Darwin das ein bisschen noch korrigiert, um das ein bisschen abzuschließen und hat also diese Publikation The Origin of Species publiziert. Das war, glaube ich, irgendwann mal 1869 oder so ähnlich, 1859. Und da hat er ganz klar gezeigt, dass es ein selektiver Prozess ist, dass es durch Veränderungen, durch zufällige Veränderungen, wir wissen heute, dass es nicht immer zufällig ist und wir wissen heute, dass diese Veränderungen in bestimmten Spezies sprunghaft sind und wir kennen die Gründe für diese Veränderungen nicht, dass das aber dazu führt, dass bestimmte Giraffen, die einen längeren Hals haben, natürlich einen Lebensvorteil haben in ihrer Umgebung, deswegen auch Theorie der Anpassung an den Lebensraum durch Variation und natürliche Selektion. Und die Giraffen, die den längsten Hals gehabt haben, die konnten dann auch noch Blätter essen, die einen kurzen Hals gehabt haben, die haben sich auch nicht wirklich gut vermehrt, weil all die Nachfahren kurze Hälse gehabt haben und das hat halt nicht so gut gepasst, was die Überlebensstrategie betrifft. Und interessanterweise, und dieses Buch kann ich tatsächlich nur empfehlen, konnte dann Richard Dawkins in einem populärwissenschaftlichen Buch zeigen, dass diese selben Selektionsstrukturen auch für Gene selber in ein und demselben Individuum herrschen. Das heißt, die kompetitieren gegeneinander für ihre Existenz. Das heißt, The Selfish Gene kann ich nur empfehlen, ist jetzt schon vor mehr als 40 Jahren publiziert worden. Krebserkrankungen, die durch Lebensstil induziert werden, die dauern. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, die aggressiven Tumoren, die dominante genetische Mutationen haben, die entstehen in der Regel im Kindesalter. Es gibt natürlich auch im fortschreitenden Alter heutzutage einen unglaublichen Anstieg an gastrointestinalen Tumoren, zum Beispiel bei Männern und Frauen zwischen 30 und 40, was es vor 20, 30 Jahren epidemiologisch noch gar nicht gegeben hat. Das heißt, es gibt auch Lebensumstände, die eine genetische Veränderung, die vielleicht in der fünften oder sechsten Dekade passieren würde, nach vorne schieben in die dritte Dekade. Das kann auch passieren. Aber Krebserkrankungen, die durch Lebensstil induziert werden, dauern trotzdem Jahrzehnte. Und wir wissen heute, dass wenn wir von diesen Krebserkrankungen sprechen, dann ist es nicht eine Frage, ob eine Krebserkrankung entsteht, sondern wann diese Krebserkrankung entsteht. Und Ziel der Medizin ist es ja, auf der einen Seite vielleicht heutzutage mit einer Krebserkrankung chronisch leben zu können, mit hoher Lebensqualität, oder eine Krebserkrankung, die früher entstehen würde, in einen Zeitraum zu verschieben, den sie nicht mehr leben würden. Also über die neunte Dekade hinaus oder vielleicht bald sogar über das hundertste Lebensjahr. Und wie Sie sehen, gibt es Krebserkrankungen, die wirklich Jahrzehnte dauern. Bei der Leber braucht es 20, 30 Jahre, bis aus der chronischen Entzündung ein Leberkrebs wird. Also so gesehen könnte man sagen, dass eine Krebserkrankung so ein bisschen ist wie ein Eisberg. Die Krebserkrankung, die Sie an der Oberfläche sehen, das ist nur ein ganz kleiner Teil eines Prozesses, der extrem lange dauert, Jahrzehnte. Und diese Jahrzehnte können Sie sich vorstellen, dass es je nach Krebserkrankung zwischen 10 und 50 Jahren dauern kann. Und es ist wirklich eine Akkumulation von bestimmten Faktoren, die dann zu einer Krebserkrankung führen. Es ist nicht ein einziges Ereignis, sondern es ist eine Folge von verschiedenen Ereignissen. Man spricht von Hits, die dazu führen, dass eine Tumorzelle oder ein Areal von mehreren Tumorzellen entarten kann. Durch unseren Lebensstil verkürzt sich die Entstehungszeit dieser Vorgänge massiv. Das bedeutet, dass unser krebsfördernder Lebensstil diese Zeit reduziert, bis wir die Krebserkrankung dann wirklich an der Oberfläche sehen. Und ich werde Ihnen das zeigen. Und das ist auch das Spannende an der heutigen Zeit, denn es gibt viele Krebserkrankungen, wo wir vor kurzem gedacht haben, wir können diese Krebserkrankungen mit den neuen Methodologien sehr, sehr gut behandeln. Stellt sich aber heraus, dass durch diese Veränderungen des Lebensstils plötzlich auch die Art und Weise, der Charakter der Tumoren sich verändert und dass auch unsere Art, wie wir diese Tumoren in Zukunft behandeln müssen, in der Generation, die jetzt gerade kommt, anders sein wird. Das heißt, das Wissen, das wir bis jetzt erlangt haben, werden wir verwenden können. Wir müssen uns aber adaptieren auf diese neue Art der Tumoren, die durch Lifestyle kommen. Und das passiert jetzt gerade. Es ist wirklich eine Zäsur in der derzeitigen Zeit der Medizin und klinischen Translation. Es gibt natürlich auch familiäres Krebsrisiko. Es gibt die angeborenen Geneffekte. Es gibt Erkrankungen, die mithelfen, das runterzudrücken. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel das kombinieren mit einem ungesunden Lebensstil, wie ich Ihnen dann auch nachher nochmal zeigen werde, beschleunigt sich das massiv. Schauen wir uns das mal an, diese Hypothese, Krebserkrankungen sind auch durch Umweltbedingungen und Umweltfaktoren getriggert. Was wissen wir denn darüber? Also wir wissen heutzutage mal, dass es weltweite Unterschiede gibt in Krebsinzidenzen. Bei Männern und bei Frauen, Männern immer ein bisschen höher als Frauen in den meisten Fällen. Und Sie sehen hier, wo die Areale sind, wo die Krebsinzidenz am höchsten ist. Zum Beispiel Australien, Mittelamerika, Nordamerika ist es hoch, Europa ist es sehr hoch. Bis Südamerika gibt es auch im westlichen Teil vor allem Länder mit höherer Krebsinzidenz. Und jetzt möchte ich Ihnen ein Beispiel geben. In Japan wissen wir, dass es für bestimmte Arten von Magenkrebs ein 6-fach höheres Risiko gibt, daran zu erkranken, als das zum Beispiel jetzt in Mittelamerika der Fall ist. Wenn Sie sich jetzt Menschen anschauen, also Kinder, die in Japan geboren sind oder Menschen, die in jungen Jahren von Japan nach Amerika gezogen sind und dort dann Kinder bekommen haben, so werden Sie sehen, dass die Inzidenz der Erkrankung um das 5- bis 6-fache runtergeht, wenn diese Menschen mit derselben Genetik ihre Umwelt hier verlassen und Richtung Mittelamerika gehen. Also Unterschiede in den Krebshäufigkeiten werden nicht durch unterschiedliche genetische Veranlagungen in der Bevölkerungsgruppe verursacht, sondern durch unterschiedliche Lebensumstände in der jeweiligen geografischen Region. Und das zeigt Ihnen auch schon, dass, ich sage jetzt nicht, dass die Genetik überschätzt ist. Ohne die Genetik geht gar nichts. Aber die Genetik gemeinsam mit den Umweltbedingungen, das ist der Multiplikator, der darüber entscheidet, ob eine bestimmte genetische Prädisposition zum Ausbruch kommt oder nicht. Irgendwann einmal kommt sie zum Ausbruch. Die Frage ist nur, wann. Und das kann man durch den Lebensstil relativ gut, unter Anführungszeichen, relativ gut kontrollieren. Kontrollieren können Sie im Prinzip gar nichts. Jetzt ist vielleicht noch interessant, jetzt habe ich Ihnen gezeigt, okay, das waren eigentlich Länder, die einen sogenannten HDI haben, also einen hohen Index des Human Developments. Und wenn Sie sich das jetzt anschauen, hier in der Mitte World, das ist der Durchschnitt. Hier unten haben wir Caribbean, West Asia, Northern Africa. Also das sind die Länder, die einen niedrigen Human Development Index haben. Der bedeutet, dass diese Bevölkerungsschichten nicht so gut entwickelt sind, was deren Versorgung im Bereich medizinische Versorgung, Education, was die Technologien betrifft, sind diese Länder unterentwickelt. Was aber interessant ist, was sich zeigt, ist, obwohl in den entwickelten Ländern, lustigerweise, ist es nicht so, dass die Inzidenzen niedriger sind. Im Gegenteil, in den entwickelten Ländern sind die Inzidenzen extrem hoch. Jedoch, wenn Sie dann sich die Sterblichkeit anschauen, ist die Sterblichkeit gleich hoch oder sogar reduzierter im Vergleich zu den Ländern, die unter Anführungszeichen schlechter entwickelt sind. Das bedeutet, dass wir durch unseren Lebensstil, der ungesund ist, eine höhere Inzidenz haben, aber dass durch unsere gute Krankenversorgung, die frühe Identifizierung von Tumorvorstufen, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt in der Behandlung, wenn der Tumor metastasiert ist, ist es sehr schwierig, Patienten wirklich eine lange Lebenszeit zu geben, dass das relativ gut funktioniert. Zeigt aber auch, was würde passieren, wenn wir unseren Lebensstil ändern, dann würde diese Sterblichkeitsrate aller Wahrscheinlichkeit nach in den entwickelten Ländern noch viel weiter unten sein. Krebserkrankungen sind in den modernen Ländern bis zu 6-mal häufiger als in entwicklungsschwachen Ländern. Die Sterblichkeitsraten sind jedoch vergleichbar. Was auch sehr interessant ist, ist die Tatsache, dass, wenn Sie sich jetzt diese Länder anschauen, die ich gerade jetzt erwähnt hatte, hoher HDI und niedriger HDI, dann sehen Sie hier in Europa zum Beispiel und Amerika ist Brust, Lunge, Kolon, Prostata, Magen, Blase, das sind die Krebsarten, die am häufigsten sind. Wogegen in Afrika zum Beispiel der Gebärmutterhalskrebs einer der häufigsten Krebserkrankungen ist, die es gibt. Und es gibt Länder, da ist die Inzidenz an Gebärmutterhalskrebs höher als alle Subtypen bei Männern zusammen. Und es ist leider auch so, dass die Krebserkrankungen, die die höchste Inzidenz haben, das sind auch die mit der höchsten Mortalität. Es gibt ein paar Ausnahmen und das ist vor allem die Leber. Die Leber ist eine Erkrankung, die nicht ganz so häufig ist. Es ist vielleicht die 5. oder 6. häufigste Tumorerkrankung, aber von der Mortalität ist es die 3. häufigste, weil wir sie nicht sehr gut behandeln können. Und das ist die am schnellsten steigende Krebserkrankung in der heutigen Bevölkerung. Ich habe das schon oft heute angesprochen, dass wir bei jungen Menschen einen Anstieg an Krebserkrankungen sehen, der bis vor 20 Jahren nicht denkbar war. Sie werden wissen, dass in Deutschland, in Europa, in Österreich ist es auch so, in Amerika ist es auch so, dass Sie eine Vorsorgeuntersuchung tätigen können. Es gibt Vorsorgeuntersuchungen, die von der Krankenkasse bezahlt werden, ab einem bestimmten Alter, zum Beispiel die Darmspiegelung. Und bei Einführung der Darmspiegelung, das war 1985, konnte man zeigen, dass die Inzidenz an Darmkrebs in Amerika bei Frauen und Männern massiv runtergegangen ist. Warum ist sie runtergegangen? Nur weil man Polypen früher erkannt hat und dementsprechend auch pränioplastische Läsionen viel besser chirurgisch entfernen konnte und damit im Prinzip das Leben oder das Erleben der Menschen, der Patienten massiv verlängern konnte. Sogar so, dass dieser Patient nie wieder ein Problem hatte in Bezug auf Darmkrebs. Jedoch ist es bei 0- bis 39-Jährigen genau umgekehrt. Da ist es trotz Darmspiegelung so, dass die Inzidenz an Darmkrebserkrankungen steigt, und zwar massiv steigt. Das sind noch relativ geringe Zahlen. Das sind also Zahlen, die sieht man jetzt auch schon in Europa, wo am Anfang die Leute gesagt haben, na ja, das sind geringe Zahlen, aber das steigt kontinuierlich an. Und es weiß eigentlich derzeit keiner, was die Grundlage dafür ist. Aber natürlich liegt es sehr nahe, dass der Lebensstil, die Ernährungsmodalitäten der jüngeren Bevölkerung hier zur Rechnung getragen wird. Wir haben sehr, sehr viele Lebensmittel, die industriell hergestellt werden. Wir haben sehr viele Lebensmittel, die, damit es ein bisschen besser ausschaut, ein bisschen besser schmeckt, Zusatzstoffe hat, die zum Beispiel auch Entzündungen treiben können. Und es zeigt sich, dass man zum Beispiel sogenannte Early-Onset Colorectal Cancer-Patienten, die ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe, so definieren kann, dass sie eben nicht korrelieren mit den klassischen Treibern von Krebs. Also diese Patienten, zum Beispiel jungen Männer, haben kein Übergewicht, sie haben kein Typ-2-Diabetes, sie sind nicht alt und sie rauchen auch nicht. Aber was sie haben ist, sie haben eine genetische Vorbelastung, sie sind zum Beispiel männlichen Geschlechts, vor allem da sehen wir nämlich diese Early-Onset Colorectal Cancer Patients. Sie haben verarbeitete Fleischwaren zu sich genommen und vor allem industriell verarbeitete Nahrungsmittel und ballaststoffarme Nahrungsmittel. Das führt übrigens zur Veränderung auch der Darmflora. Wir wissen heute, dass mit diesen Early-Onset Colorectal Cancer Patients auch eine massive Veränderung des Mikrobioms in unserem Darm einhergeht. Und wir denken, dass es da Korrelationen gibt zwischen dem Mikrobiom, der Art des Mikrobioms und der Dynamik der Krebsentstehung. Krebsursachen habe ich Ihnen schon gesagt. Wir haben also vorher Toxine gehabt. Wir haben gesprochen von zellulärem Stress. Wir haben gesprochen von chronischen Entzündungen und wir haben gesprochen von ungesunder Ernährung. Und man kann alle diese Begriffe in zwei Gruppen teilen. Und das ist mir wichtig, dass Sie vielleicht das heute mitnehmen. Es gibt Karzinogene und es gibt Krebsförderer. Ein Karzinogen ist wirklich ein mutagener Stoff, der nicht häufig mit Ihnen in Kontakt treten muss, um mutagen wirken zu können. Also die induzieren direkt DNA-Mutationen. Nicht immer ist es ein direkter Zusammenhang mit der Krebsentstehung, aber in vielen Fällen. Es beeinflusst natürlich dann, wenn die Mutation tatsächlich sich durchsetzt, das Reparatursystem und überlistet das Immunsystem. Und wir haben ständig viele, viele Mutationen in unserem Körper, die repariert werden müssen. Das heißt, wenn Sie mit einem Karzinogen in Kontakt kommen, dann benötigt es schon entweder hohe Dosierung, die dann dazu führt, dass dieses Karzinogen länger im Körper ist, oder Sie benötigen schon eine repetitive Exposure mit diesem Karzinogen. Also das sind DNA-mutierende Substanzen. Bei Krebsförderern ist es ein bisschen anders. Die Krebsförderer, die schädigen nicht direkt die DNA. Also Entzündungen zum Beispiel, erhöhte Kalorienzufuhr kann direkt DNA-Schädigungen machen. Werde ich Ihnen heute auch zeigen. Also sprich, da wird das Reparatursystem der DNA überlistet oder blockiert. Aber in der Regel sind diese Krebsförderer in Salz, die die Vermehrung von genetisch vorgeschädigten Körperzellen fördern. Also man bekommt durch diesen Krebsförderer zum Beispiel der chronischen Entzündung immer mehr und mehr Zellen, die sich ansammeln, die potenziellen Mutationen in sich tragen, weil zum Beispiel der zelluläre Stress zu hoch ist oder weil die DNA-Reparaturmaschinerie Fehler macht. Und diese Krebsförderer wirken vor allem natürlich in Organen, die mit Umwelteinflüssen im Kontakt stehen. Dazu gehört die Lunge, der Gastrointestinaltrakt, die Leber und so weiter. Und diese Krebsförderer können sehr verschiedenartig sein. Hormone, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, den wir vorher kurz hatten bei der Frage. Übergewicht, Bewegungsmangel, Entzündungen, eine veränderte Darmflora, Infektionen, physikalische oder chemische Reize, die chronisch sind, können auch unter bestimmten Bedingungen Krebsförderer sein. Also, da Krebsförderer dauerhaft auf Zellen wirken, also auch genetisch Geschädigte, geht von ihnen wirklich ein viel, viel höheres Gefahrenpotenzial aus als von den vereinzelten Kontakt mit Karzinogenen. Das ist wirklich die chronische Anwesenheit des Stresses, die im effizienteren Maß zu Krebs führen kann. Jetzt werde ich Ihnen ein lustiges oder auch nicht lustiges Beispiel geben. Sie können sich natürlich die Frage stellen, was ist gesünder, Rauchen oder Trinken? Beim Rauchen ist es so, da sind Karzinogene in der Zigarette, das sind Polyzyklen, die schlecht verbrannt sind, und das sind tatsächlich Substanzen, die direkt DNA-Mutationen verursachen können. Bei Ethanol ist es so, das ist kein klassisches Karzinogen. Es ist eher ein Stoff, der den Stoffwechsel der Zelle verändert, der bestimmte Strukturen verändert, der auch dazu führt, dass in bestimmten Organen, und das zeige ich Ihnen jetzt, eine Veränderung des Epithels als Folge hat. Zum Beispiel töten höhere Konzentrationen Alkohol, wenn öfters getrunken, die oberste Zellschicht in der Mund- und im Rachenraum. Und das führt dazu zum Beispiel, dass Menschen, die viel trinken und rauchen, ein extrem hohes Risiko haben zu Krebserkrankungen im Mund- und Rachenraum, weil die Oberfläche, das Oberepithel zerstört wird und dass die Zellen drunter im direkten Kontakt mit den Karzinogenen sind. Und deswegen haben Menschen ein bis zu 100-fach erhöhtes Krebsrisiko, wenn sie viel rauchen und trinken. Also Karzinogene bilden den Nährboden für die Entstehung von Krebserkrankungen, und Krebsförderer sind Stoffe oder Zustände, die nicht direkt, aber indirekt die DNA schädigen und chronisch vorhanden sind. Und erst im Zusammenspiel dieser beider haben sie ein extrem hohes Risiko, an Krebs zu sterben. Ich mache es schnell, ich sehe schon, ich bin über der Zeit und gehe jetzt zum letzten Thema, den chronischen Entzündungen, weil ich Ihnen da wirklich ein Beispiel bringen kann, wie untersuchen wir das, wie können wir wirklich zeigen, dass chronische Entzündungen zum Beispiel in der Leber Krebs treiben. Also chronische Entzündungen können Körperzellen schädigen und gleichzeitig durch Wachstumsfaktoren zum Überleben und Vermehren anregen. Und das ist natürlich schlecht, weil sie haben eine Kombination als Wachstumstreiber und eine Kombination mit einer Schädigung der Körperzelle, die zum Beispiel eine DNA-Mutation aufweist. Und so kann die Entzündung mit unterschiedlichen Stoffen, die wir Zytokine nennen, und mit einer Erhöhung des Stresses, wir sprechen von ROS, Reactive Oxygen Species, das sind also Nebenprodukte der Zellatmung, das kann die Mutationsrate in Zellen erhöhen, und das im Zusammenhang mit Wachstum kann zu einer Tumorentstehung führen. Aus diesem Grund hat man in den letzten Jahren gedacht, dass Antioxidantien, also Stoffe, die diese Reactive Oxygen Species reduzieren, dass das vielleicht auch Wunderwaffen gegen Krebs sind. Wir wissen heutzutage, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Sowohl die Konzentration dieser Stoffe als auch der Zeitpunkt dieser Stoffe ist enorm wichtig zu bedenken. Wenn man bei Krebserkrankungen Antioxidantien verwendet, dann ist es so, dass die Tumorzellen besser am Überleben sind, mehr Mutationen sich aneignen können, sogar noch unter bestimmten Bedingungen, und sogar schneller wachsen können. Bei chronischen Entzündungen und nur bei chronischen Entzündungen, die noch kein Krebsstadium haben, können Antioxidantien zum Teil hilfreich sein. Ich überspringe vielleicht dieses Kapitel, woher die Mutationen kommen, aber fasse es vielleicht trotzdem in zwei Sätzen zusammen. Haben Sie sich zum Beispiel schon mal die Frage gestellt, warum Elefanten oder Blauwale fast keine Mutationen haben? Die Frage haben Sie sich nicht gestellt. Gut, dann. Man spricht vom sogenannten Petos-Paradoxon. Also wenn jetzt die Häufigkeit einer Mutation in einer Maus genau gleich wäre wie in einem Wal, dann hätte der Wal ein richtig großes Problem. Nämlich er hätte das Problem, dass er extrem viel zu reparieren hätte. Nämlich Mutationen, die entstehen im täglichen Leben oder die entstehen durch Exposition zu Stress. Und es hat sich eben herausgestellt, dass es zwei wichtige Faktoren gibt, und das ist wichtig für die Wissenschaft, warum diese Tiere geringe Tumorinzidenz haben. Und der zweite Aspekt bringt uns zu dem letzten Thema, das ich Ihnen heute darstellen möchte, nämlich der Fettleber. Also die Maus hat 20 Gramm, wird in etwa 2 Jahre alt. Der Blauwal hat ein Gewicht von etwa 200 Tonnen und wird 80 Jahre alt. Da müsste ja eigentlich so sein, dass der Blauwal unglaublich viele Mutationen aufweist und es gibt unglaublich viel zu reparieren. Das ist aber nicht der Fall. Und der hat auch so richtig viel mehr Zellteilungen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da Mutationen entstehen sollten, müsste eigentlich massiv höher sein. Es gibt zwei Faktoren, mit denen der Blauwal, der Elefant und es gibt auch noch andere Tiere die Mutationshäufigkeit reduzieren. Auf der einen Seite mit dem geringen Stoffwechsel. Der Stoffwechsel eines Blauwals verglichen mit einer Maus ist unglaublich unterschiedlich. Die Maus hat einen extrem hohen Stoffwechsel, der Blauwal einen extrem langsamen Stoffwechsel. Das gilt übrigens beim Elefanten auch. Also, Nebenprodukte des Stoffwechsels sind wichtig für Mutationen im Genom. Und das Zweite, was diese Tiere gemacht haben, beim Elefant weiß man das zum Beispiel, dass sie bestimmte Gene überexprimieren, die Mutationen reduzieren. Also sogenannte Tumorrepressoren oder Tumorsuppressoren. Tumorsuppressor P53 ist das beste Beispiel. Und der Elefant hat zum Beispiel 23 Allele eines P53-Gens. Wir haben nur 2. Und dadurch kann er mit dieser Repression der bösartigen Prozesse, mit diesem P53-Überexpression, kann er die Mutationsrate aktiv genetisch reduzieren. Es gibt andere Mechanismen in kleinen Tieren. Es gibt den sogenannten Nacktmol zum Beispiel. Der hat auch überhaupt keine Mutationen, obwohl man ihn mit chemischen Karzinogenen behandelt und challenged. Und der hat auch andere Mechanismen, um diese Mutationen zu reduzieren. Wir versuchen natürlich, diese Tiere zu verwenden, um zu verstehen, wie könnte man so etwas in die Klinik bringen. Und somit komme ich zum letzten Punkt. Und zwar, das ist die am schnellsten sich entwickelnde Krebserkrankung und ist auch die sich am schnellsten entwickelnde Entzündungserkrankung weltweit, in Europa und in Deutschland sowieso, aber weltweit. Und zwar geht es um die Fettleber. Und die Fettleber wird induziert durch zwei wichtige Faktoren. Sie wird induziert durch die ungesunde Ernährung im Zusammenhang mit geringer Bewegung und durch chronischen oder auch reduzierten Alkoholabusus. Die Menge des Alkohols hat sich in den letzten Jahren verändert. Vor circa 20 Jahren waren 30 Gramm Alkohol pro Tag ungesund. Heute sind es 20 Gramm Alkohol. Und es gibt auch noch den Co-Risk-Faktor und das ist Rauchen. Und das Problem bei diesem Leberkrebs, der durch unser Lebensstil induziert wird, ist folgendes. Er ist extrem heterogen, genetisch extrem heterogen von der Qualität der Zellen, die in diesem Tumor sind. Und wir können diese Tumoren nicht gut behandeln. Das heißt, die Überlebenszeit der Patienten für 5 Jahre sind etwa bei 20%. Es gibt sogar Subtypen von Leberkrebs, wo es nur 5% sind. Also 5% überleben die ersten 5 Jahre. Und wie machen wir das in der Maus? Na, in der Maus machen wir das genauso wie beim Menschen. Wir füttern unsere Mäuse mit Western Diet, also mit Fett und Zucker. Unsere Mäuse trinken auch Alkohol, chronisch. Es gibt das sogenannte Binge-Drinking am Wochenende, 20% Alkohol. Und unsere Mäuse rauchen auch. Aber wir machen das, um die Chronizität dieser Erkrankung nachzuspielen. Das heißt, in unseren Experimenten haben wir keine genetischen Tricks, um den Tumor zu induzieren, sondern wir geben den Mäusen Zeit, 1 bis 2 Jahre, bis sie durch ihren Lebensstil den Tumor entwickeln. Und dann stellt sich eben heraus, dass die Dynamik der Tumorentstehung dem entspricht, was wir Menschen sehen. Wir sehen ähnliche fibrotische Veränderungen, also regenerative Veränderungen der Leber. Wir sehen ähnliche Entzündungsstrukturen in der Leber, wie wir sie beim Patienten sehen. Da sind dann plötzlich Entzündungszellen in der Leber. Und wir sehen, dass diese Mäuse spontan Leberkrebs entwickeln. Also ohne irgendeinen genetischen Trick, also so wie das in der humanen Situation ist. Und wir sehen, dass die genetischen Mutationen, die können wir ganz genau mappen, die können wir sequenzieren, ähnlich sind den Mutationen und auch ähnlich der Heterogenität wie beim Menschen. Das bedeutet, wir können einen Prozess, der Jahrzehnte braucht, die Menschen in etwa 2 Jahren in Tieren nachspielen. Zugegebenermaßen muss ein paar Tricks anwenden. Also die Maus kann man natürlich füttern und ich werde Ihnen zum Schluss zeigen, der Maus können Sie auch eine Diät verabreichen, eine Intermittent Fasting Diät. Da geben Sie einfach kein Futter mehr in den Käfig. Beim Patienten ist es so, der Geist ist stark, das Fleisch ist schwach. Da ist das dann ein bisschen schwieriger. Wir können auch unsere Mäuse auf einem Laufband laufen lassen. Die müssen dann eine Stunde laufen. Und die haben gar keine andere Möglichkeit, als zu laufen. Und so können wir aber relativ gut Experimente machen, die dann die molekularen Mechanismen der Entstehung der Erkrankung und der Therapie untersuchen. Und als Folge dessen, werde ich Ihnen auch sagen, haben wir auch schon ein Compound, das jetzt in eine Phase 1 klinische Studie gehen wird. Also was haben wir da gefunden? Das Spannende, was wir gefunden haben, ist, dass Immunzellen in die Leber kommen, wenn die Leber gestresst ist. Und dass diese Immunzellen mit den Hepatozyten, das sind die Leberzellen, die den Stoffwechsel in der Leber machen, sprechen und denen sagen, ihr müsst jetzt eure metabolische Kapazität runterfahren, weil jetzt sind wir hier, die Entzündungszellen. Das heißt, die Leberentzündung induziert, dass die Hepatozyten, die Leberzellen, keine Stoffwechselprodukte mehr generieren und auch keine Enzyme machen, um die Stoffwechselprodukte abzubauen. Was ist die Folge dessen? Die Folge dessen ist, dass diese Zellen größer werden und Fetttröpfchen ansammeln. Und die Fetttröpfchen sind sozusagen Zeugen von abgestorbenen Hepatozyten. Und das, was überbleibt, ist ein sogenanntes Fetttröpfchen. Also erstens konnten wir zeigen, dass das, was wir in unseren Mäusen gefunden haben, im Patienten nachspielbar ist. Also dass wir wirklich genau dieselben Entzündungszellen auch im Patienten sehen. Und wir konnten zeigen, vielleicht ganz wichtig, dass wirklich tatsächlich im Patienten und in Mäusen all diese Gene, die wichtig sind für den Stoffwechsel, runterreguliert sind, massiv. Wenn Sie jetzt aber die Entzündungszellen rausnehmen aus den Mäusen, das, beim Patienten ist das sehr schwierig, aber wenn Sie das genetisch machen, das heißt, Sie nehmen alle B- und T-Zellen, alle adaptiven T-Zellen aus der Maus raus, so kann diese Maus trotz der ungesunden Diät, weil sie keine Entzündung mehr in der Leber hat, sehr gut verstoffwechseln und diese Maus bekommt auch keine Fettleber und die Maus bekommt auch keinen Leberkrebs. Das bedeutet, dass die Entzündung der Trigger ist, dass diese Mäuse Leberkrebs bekommen und auch eine Fettleber. Und deswegen konnten wir sozusagen zeigen, dass diese Immunzellen zwei Sachen machen. Sie zwingen diese Leberzellen, ihr metabolisches Programm zu verändern, nämlich runterzufahren. Und das ist ja eigentlich schlecht, weil es kommen ja viele Lipide rein. Da müsste man ja eigentlich aktiver werden. Nein, es wird runtergefahren. Und das Zweite, was sich gezeigt hat, ist, dass diese Immunzellen direkt den Krebs treiben. Sie bringen Leberzellen dazu, sich zu teilen und zu proliferieren und so entsteht Leberkrebs. Und als letztes Beispiel, was ich Ihnen zeigen will, ist, dass wir dann zeigen konnten, dass diese Zellen, die wandern in die Leber und in der Leber werden sie angelockt von sogenannten Blutplättchen. Haben Sie sicher schon gehört, Aspirin, Clotrimogrel, das klassische Mittel, das Sie verwenden, um Entzündungsherde zu reduzieren oder auch die Aggregation von Plättchen zu verhindern, damit es zum Beispiel kein Blutgerinnsel gibt. Und wir konnten zeigen, dass diese Antiplättchentherapie eine Therapie ist, wie Sie die Entzündung in der Leber reduzieren und damit keinen Leberkrebs bekommen. Und mit dieser Therapie und einem bestimmten Antikörper, den wir entwickelt haben, sind wir jetzt kurz davor, in eine Phase 1 zu gehen, wo wir mit einer Antiplättchentherapie die Entzündungen im Körper, vor allem in der Leber, reduzieren und damit auch das Risiko, Leberkrebs zu bekommen. Was wäre denn das Beste jetzt als Therapie, wenn Sie sagen, Sie haben einen hohen Body Mass Index? Was sollten Sie machen? Sie sollten vor allem gesund essen. Sie sollten sich bewegen. Und vielleicht sollten Sie auch sogenannte Therapeutic Mimetics zu sich nehmen, wie zum Beispiel Aspirin, Clotrimogrel. Und dass das wirklich gut funktioniert, haben wir untersucht, eben wie ich das gesagt habe, in Mäusen. Und wir haben in Mäusen ein sogenanntes Intermittent Fasting gemacht. Das bedeutet, dass Sie zweimal die Woche 24 Stunden den Mäusen nichts zu essen geben, aber was zu trinken. Und dann hat sich herausgestellt, dass über die Woche verteilt die Mäuse gleich viel essen. Denn an dem Tag, wo sie nichts essen, sind sie hungriger am Tag danach und essen dann mehr. Das heißt, so ein bisschen ähnlich wie bei Ramadan. Da essen die Leute auch dann, obwohl sie den ganzen Tag nichts essen, am Abend so viel, dass sie über die Woche verteilt die ähnliche Anzahl von Kilokalorien zu sich nehmen. Was aber spannend war, ist, dass diese 24 Stunden des Nichtessens der Leber die Möglichkeit gegeben hat, sich zu detoxifizieren, sich zu säubern. Also es wurde wieder alles angeschaltet, weil es keinen Fettstress gegeben hat in diesen 24 Stunden, keine Lipide, die reingekommen sind, kein Zucker. Und aufgrund dessen konnte in diesen 24 Stunden die Leber sich sozusagen wieder säubern. Und wenn man das über längere Zeiträume gemacht hat, hat man den Entzündungszustand der Leber reduziert und damit auch die Wahrscheinlichkeit, Leberkrebs zu bekommen. Und das Spannende an der Studie war, dass wir herausgefunden haben, was die Mechanismen sind, Also sozusagen die beneficial effects of fasting. Also was macht denn das Fasting auf molekularer Ebene zu diesen Leberzellen? Und wir können sozusagen jetzt mit diesen Therapieformen, ich weiß nicht, ob das ethisch gut ist, aber wir können der Leber sozusagen vorgaukeln, dass gefastet wird, dadurch, dass wir der Maus ein bestimmtes Therapeutikum spritzen. Und dadurch bekommt die Maus auch keine Fettleber, obwohl sie ungesund ist. Das ist vielleicht etwas, was wir, sage ich mal, jetzt sozioökonomisch in der Zukunft nicht wollen. Wir wollen ja, dass die Menschen verstehen, wie sie mit ihrem Körper umgehen, Risiken zu reduzieren. Und die Take-Home-Message für heute sind zwei. Erste ist, wir werden Krebs niemals ganz verhindern können, aber mit dem Wissen, das wir heute haben, können wir ihn verlangsamen. Und jeder von uns kann für sich selber zu einem bestimmten Prozentsatz dazu beitragen, dass die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Krebsentwicklung zu bekommen, reduziert ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, denke ich, wie gehen wir als Gesellschaft mit der Erkrankung um, dass unser Lebensstil die Wahrscheinlichkeit von Krebs massiv erhöht? Wie bauen wir das ein in die Aspekte der Erziehung? Also Kinder spielen heute lieber mit der Switch als mit dem Fußball, ernähren sich nicht gut, die Möglichkeiten, Drinks zu bekommen, wo fast kein Zucker drinnen ist, oder Müsli, wo fast kein Zucker drinnen ist, ist gar nicht so hoch. Also es ist sehr schwierig, einen gesunden Lebensstil vorzuleben, auch weil die wirtschaftlichen Bedingungen und Aspekte auch da nicht gegeben sind. Also wie würde da Lebensstil, Sport bei Kindern und auch Ernährung eine Rolle spielen, das zu verändern? Was sind die gesellschaftspolitischen Aspekte, die wir in Bezug auf diese Erkrankung, also die Erkrankung Obesity, ungesunder Lebensstil und Krebs, inkludieren müssen? Und natürlich zum Schluss auch die volkswirtschaftlichen Aspekte. Krebserkrankungen durch Lebensstil tragen dazu bei, dass die Produktivität einer Gesellschaft massiv reduziert ist, und sie tragen zu massiv erhöhten Kosten im Gesundheitssystem bei. Das sind Dinge, die man nicht außer Acht lassen sollte. Das sind nicht wichtige Dinge, aber es sind Dinge, die natürlich, wenn man dann auch sich anschaut, wie es eine Ökonomie beeinflusst, Dinge sind, die man unter gewissen Gesichtspunkten auch erwähnen sollte. Damit beende ich das heute. Ich entschuldige mich, dass ich länger gebraucht hatte als gedacht.
Das war der Molekularbiologe Matthias Heikenwälder mit seinem Vortrag Chronische Entzündungen, fehlgeleiteter Metabolismus und Krebs. Wie Lifestyle unsere Genexpression und Ansprechen auf Therapien verändert. Er hat ihn am 21. Januar 2025 im Rahmen der Reihe Nature Nurture, das Zusammenspiel von Genen und Umwelt, gehalten. Die Vortragsreihe ist Teil des Studium Generale der Universität Mainz. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.